Heute zu Gast Gerrit Müller von Textile und später der Hamburger Unternehmer Norbert Aust.
Es gibt Menschen, die da draußen sind, das ist eine absolute Minderheit am Ende des Tages, die damit eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Ja, also ich glaube, wir wären heute nicht da, wo wir sind, wenn wir irgendwie eine Nepperschlepper-Bauernfänger-Nummer machen würden, weil wir leben am Ende des Tages von wiederkehrenden Benutzern.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Wie so häufig die Frage, was machen die Kolleginnen und Kollegen von Vodafone aktuell? Und vermutlich bereiten sich einige zumindest vor auf den Stopp der Vodafone Future Connect Tour morgen, also am 23. Januar in Hamburg. Hier bei uns macht die Future Connect Tour Halt. Ich darf selber auch wieder eine kleine Keynote halten. Da geht es natürlich um digitales Marketing und die Entwicklung dort. Aber es werden verschiedenste Showcases zu sehen sein rund um das Thema 5G. Man kann an einem Air-Hockey-Tisch gegen einen Roboter Hockey spielen. Habe ich auch schon mal gemacht. Ganz abgefahrene Erfahrung. Es gibt ganz, ganz viele Angebote, um zu verstehen, was 5G vor allen Dingen für euer Business tun kann oder was da wirklich an Veränderungen nun demnächst kommt. Wer es hier in Hamburg nicht miterleben kann, der nächste Termin ist der 29. Januar in Mainz. Auch dort gibt es die Vodafone Future Connect Tour. Und am 6. Februar in meiner Heimat, in Essen, sind wir auch am Start. Also vor allen Dingen die Kollegen von Vodafone, aber wir von OMR und ich selber bin auch bei jedem Stop mit dabei. Tickets gibt es umsonst, man muss auch kein Vodafone-Kunde sein. Einfach Interesse an dem Thema haben und dann vodafone.de/futureconnect. Heute zwei Gäste nacheinander. Als erstes der Gerrit Müller, der so ein bisschen erzählt hat, wie sie es schaffen, jetzt hier im Fashion-Bereich den ganzen Vertrieb zu verändern und zu disruptieren, wenn man so möchte, Mode eigentlich im Abo zu verkaufen. Dazu gibt es im Netz auch immer wieder Kritik. Ich habe den Podcast schon vor ein paar Wochen aufgenommen und der Gerrit hatte mir netterweise ein paar Klamotten mitgebracht. Ich habe die dann selber ausprobiert in den letzten Wochen immer mal wieder beim Joggen angehabt und so und bin echt doch Fan, muss echt sagen, das gefällt mir super, was die da haben. Außerdem, ganz interessant, der Kollege saß hier selber in so Leggings-Hosen und probierte gerade seine eigenen Klamotten aus, während er sozusagen hier bei uns zu Gast war. Also ganz lustiger Podcast, Textile, ein Hidden Champion, haben die meisten wahrscheinlich noch nicht so genau gehört, was die da bewegen. Insofern, glaube ich, ein hilfreicher, unterhaltsamer Podcast. Und im Anschluss Norbert Aust, ein Hamburger Unternehmer, der hier ein privates Theaterbusiness aufgebaut hat, aber schon Mitte 70, glaube ich, ist, vor kurzem für sein unternehmerisches Lebenswerk hier geehrt wurde. Da habe ich ihn kennengelernt, hat 5 Kinder, wirklich eine sehr beeindruckende Person. Und dann erzählte mir jetzt neulich jemand, der Norbert Aust, der würde jetzt hier am Hamburger Flughafen morgens um 4 Uhr Taxifahrer ansprechen und davon zu überzeugen, zu versuchen, dass sie bei der Handelskammerwahl hier in Hamburg für ihn stimmen. Und da war ich total perplex, das kann doch gar nicht wahr sein. Und die Hintergründe dazu und warum er sich jetzt bei der Handelskammer hier in Hamburg, da gab es viel Streit in den letzten Jahren, das wissen die wahrscheinlich nur Hamburger Insider, aber warum er sich da jetzt einmischt und ich dachte mir, Mensch, ich versuche da mal zu helfen, versuche das mal irgendwie hier mit reinzubringen, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber alle Hamburger, die hier zuhören, bleibt dran. Norbert Aust, eine Legende und vielleicht eure Stimme wert. Und damit direkt rein in den Podcast mit Gerrit Müller. Was? Gerrit, erzähl mal, was ist jetzt aktuell dein Leben und dein Job?
Ich habe das Vergnügen und die Freude, seit jetzt fast 8 Jahren eine Firma hier aufzubauen, die wiederum jetzt mehrere Brands schon gelauncht hat in Europa. Die Firma heißt Textile, wie du jetzt gerade schon gesagt hast. Die Brands, die wir im Augenblick gelauncht haben in Europa, sind Fabletics, sind Just Fab und jetzt zuletzt Savage X, eine Unterwäschemarke, die wir letztes Jahr zusammen mit Rihanna gelauncht haben. Das mache ich jetzt, wie gesagt, seit 8 Jahren und macht mir sehr viel Spaß und sind noch lange nicht am Ende des Weges angelangt. Und insofern, vielen Dank auch für die Einladung.
Wo kommt die Firma her?
Aus Los Angeles ursprünglich, gegründet worden 2010 in Los Angeles von zwei Jungs, Adam und Dawn, die auch heute noch die Co-CEOs sind der Firma, die sich schon sehr lange kennen, auch davor schon Firmen miteinander gegründet hatten.
Immer im Fashion-Bereich?
Nee, die kommen eigentlich aus dem Direct-Marketing-Bereich tatsächlich. Also die haben ganz ursprünglich sich mal kennengelernt bei der Mutterfirma von MySpace, Intermix Media hieß die. Adam hat mit 15, glaube ich, seine erste Firma verkauft an Intermix Media. Don hatte selbst auch eine Firma im Sportbereich damals, die er verkauft hat. Und dann haben die lange bei Intermix gearbeitet. Als MySpace dann verkauft wurde, haben die sich selbstständig gemacht, haben einen Inkubator aufgemacht, haben da unterschiedliche Firmen gegründet im Beauty-Bereich, eigentlich eher damals, immer mit einem Augenmerk auf Direct Response Marketing eigentlich, also zu gucken, wie kann man Marketing-Funnel optimieren und darüber dann Produkte verkaufen am Ende des Tages. Und aus diesem Intelligent Beauty-Bereich dann erwuchs die erste Firma JustFab. Das war eigentlich, damals gab es eine Firma Schuhdassel, die wir inzwischen akquiriert haben, die ja Kim Kardashian gegründet hatte. Und die in diesem Subscription-Commerce-Bereich so die ersten waren, die da mal Fuß gefasst haben und es probiert haben.
Also Schuhe im Abo?
Ja, also das, daraus ist inzwischen eigentlich eine flexible Mitgliedschaft geworden. Es ist also in dem herkömmlichen Sinne kein Abonnement wirklich mehr. Aber aus dem heraus dann JustFab gegründet. JustFab ist dann wahnsinnig schnell gewachsen und haben dann gesagt, wir müssen eigentlich eine weite Kategorie aufmachen, weil damals kam dann dieses Thema Athleisure Wear, also was man vielleicht, so die ersten, die da wirklich, wirklich stark gewachsen sind, ist eine Firma, die heißt Lululemon. Die ist jetzt in Europa.
Yoga-Klamotten und so weiter.
Genau, genau. Und,
riesengroß, in den USA ein großes Thema, ne?
Richtig, richtig groß. Und wir sind aber inzwischen, was Brand Awareness angeht, genauso groß wie Lululemon.
Welche ist eure Kernmarke?
Also die größte Marke inzwischen ist tatsächlich Fabletics.
Fabletics.
Das ist auch die am schnellsten, wahrscheinlich wachsendste Athleisure-Marke weltweit.
Und das sind aber Sportklamotten für Frauen?
Das sind im Augenblick Sportklamotten für Frauen, genau. Okay. Gerade auch aus diesem Athleisure-Bereich kommend, das heißt
also Leggings. Also Athleisure, eine Mischung aus Athletics und Leisure und
genau,
so.
Genau, weil man eigentlich, damals haben wir auch gesagt, hat Don, auch einer der Gründer gesagt, dieser Denim, also Leggings werden irgendwann das Thema Denim ersetzen.
Also Jeans.
Auch, Jeans, genau. Man sieht das auch immer mehr. Man trägt halt Leggings nicht nur noch zum Sport, sondern auch zum Einkaufen. Gerade in Kalifornien sieht man das natürlich auch wahnsinnig viel und das schwappt aber inzwischen auch immer mehr nach Europa.
Also die Jeans der nächsten Generation ist ein bisschen die Trainingshose. So. Das sieht man jetzt auch schon auf der Straße. So.
Ja, es ist halt, also die Passform ist halt viel besser, es ist bequemer zu tragen, es macht eine gute Figur, etc. pp. Ja. Und das ist das. Und in das Thema, das haben wir dann 2014 nachgelegt. Und im Zuge dessen ist halt Textile immer mehr, oder Textile wurde dann eigentlich erst, muss ich mal lügen, ich glaube 2017 haben wir Textile dann eigentlich umbenannt, weil das war ehemals die JustFab, darunter gab es ja Fabletics und als wir dann gesehen haben, wir akquirierten dann Schuhsessel dazu, dann waren es drei Marken, dann hatten wir noch eine weitere Marke FabKids, wir haben eine Kindermarke auch, die Kinderklamotten macht und dann war immer klarer, dass wir eigentlich die Plattform nutzen und die ganze Technologie nutzen, die wir haben, um Brands zu launchen. Ja, und deswegen Tech und Style, das ist so ein bisschen Wortspiel. Ja. Auf der einen Seite sind wir Technology Company, die unterschiedlichste Sachen jetzt schon selbst gebaut hat auch wirklich. Ob das jetzt auf der einen Seite unser E-Commerce-System ist, was wir selbst, also der Umbrella heißt bei uns Fashion OS und darunter gibt es dann unser E-Commerce-System, womit wir die ganzen Transaktionen am Ende des Tages machen. Wir haben unser eigenes Warehouse-Management-System gelauncht. Das heißt, alle unsere Lager, die wir betreiben, die laufen alle mit unserer eigenen Software.
Wie groß ist denn die Firma? Wie viel Umsatz macht die Firma?
Wir sind jetzt auf knapp 800 Millionen gewachsen.
Okay. Wie viele Mitarbeiter?
Knapp 2000.
Okay. Und du bist aber sozusagen jetzt einer aus der frühen Stunde?
Ich bin Ende 2011 dazu gekommen.
Da war es noch deutlich, deutlich kleiner?
Deutlich kleiner. Da haben wir eine Marke und ich glaube, wir waren damals unter 100 Millionen noch. Sind ziemlich, ziemlich schnell und ziemlich stark gewachsen.
Und die haben sich einfach gefunden hier per Headhunter oder kanntest du die Gründer? Oder?
Ja, das war über, also ich war früher bei eBay. Ich habe ganz, ganz früher mal bei eBay angefangen, 99 schon. Das heißt, ich bin schon ein bisschen länger da unterwegs. Und der erste externe Investor in Intelligent Beauty damals noch, oder beziehungsweise JustFab, war Matrix Partners. Und Matrix Partners wiederum hat einen, der Partner, der heißt Dana, und Dana Stalder war ein ehemaliger Kollege. Und der rief dann an und sagte, beziehungsweise hat dann in dem Investment-Meeting mit Adam und Don gesagt, hey, wollen wir nicht mal auch mal internationalisieren? Macht das Sinn? Und Adam und Don hatten damals ihre Firmen noch nicht wirklich internationalisiert und haben gesagt, ja, können wir uns auf jeden Fall vorstellen, müssen wir aber jemanden finden, der das macht. Und darüber kam dann der Kontakt zustande. Ich bin dann nach L.A. geflogen, hab die mal kennengelernt, war sehr beeindruckt von dem. Die hatten zu der Zeit schon einige Firmen gestartet und war sehr beeindruckt von dem, was die schon alles erreicht hatten. Und habe dann gesagt, ja, lass uns das mal gemeinsam machen. Also ich war damals ganz alleine, habe dann die Firma hier in GmbH in Berlin gegründet. Und
wie groß ist Deutschland jetzt aktuell?
Also Deutschland an sich, wir betreuen ja ganz Europa.
Und,
also wenn du jetzt Europa an sich anguckst, wir sind jetzt knapp 130 Mitarbeiter ungefähr in Europa, in drei Standorten verteilt, London, Berlin, Barcelona. Mhm. Wobei Berlin und Barcelona die größten Standorte sind. Und betreuen von da aus dann die Länder, in die wir hauptsächlich versenden. Ja.
Und das ihr seid bekannt vor allen Dingen oder euer Marketingmodell, deswegen fanden wir es auch spannend, ist, ihr arbeitet sehr, sehr stark oder sehr, sehr eng mit riesigen Influencern zusammen.
Auch, ja. Also bei Fabletics, man muss dazu sagen, ich glaube, dass wir mit Sicherheit da nicht ganz am Anfang, wir haben, glaube ich, noch rechtzeitig diesen Influencer-Zug auch für uns entdeckt, der einfach wahnsinnig gut funktioniert und der ja auch am Ende des Tages das ist, was heute, gerade auch wenn es darum geht, Leute zu erreichen, Konsumenten zu erreichen, einfach ein unglaublich starkes Mittel ist. Ja? Und wir haben das mit Demi Lovato damals mal angefangen, in den USA vor 2 Jahren und haben dann über Demi Lovato hinaus auch weitere Influencer dazugenommen und das ist jetzt für uns einer der Hauptthemen, auf das wir gerade im Marketingbereich
setzen. Also Rihanna ist ja nun schon wirklich richtig erste Liga.
Richtig, also wir haben, genau, jetzt muss man dazu sagen, es gibt jetzt, das ist jetzt kein Influencer im herkömmlichen Sinne. Ne? Mhm. Rihanna ist wirklich ein Co-Founder. Also Rihanna hat Savage X mitgegründet. Das ist also nicht jetzt irgendwie ein Testimonial-Deal oder sonstiges, sondern Savage X Fenty ist auch Rihannas Teil, ist auch Rihannas Marke mit. Mhm, deswegen heißt sie auch Savage X
Fenty. Das heißt, sie sitzt auch mit dabei und konzeptioniert die Sachen mit und so?
Ist sehr, sehr stark involviert in das ganze Savage X Fenty-Thema. Wenn du, ich weiß nicht, ob du gerade die Möglichkeit hattest, auch das, die Fashion-Show zu sehen, die wir gerade auf Amazon Prime mit Amazon zusammen, beziehungsweise Amazon hat sie produziert. Und Savage X war dann die Marke, die da bei der New York Fashion Week präsentiert wurde. Und da war Rihanna von A bis Z involviert.
Und dieses Fenty ist aber ihre eigene Marke?
Ne, Rihanna hat ja mehrere Marken. Ja. Sie hat eine Marke, jetzt Savage X Fenty, im Unterwäschebereich. Sie hat eine weitere Fenty, sie hat Fenty Beauty, eine Marke, die sie mit ich glaube, LVMH zusammen gelauncht hat. Sie hat jetzt eine weitere Lifestyle-Marke gerade gemacht. Fenty an sich, die heißt, glaube ich, nur Fenty. Aber sie hat ja mehrere Marken schon.
Aber das ist für euch schon ein wichtiger Treiber, seine Partnerschaft und so, ne?
Fabletics haben wir damals dann mit Kate Hudson gelauncht, ja. Aber nochmal, das ist für uns eben, wir haben sowohl Fabletics als auch Savage jetzt nicht gelauncht, einfach nur als Testimonial-Deal, sondern weil wir halt auch gesagt haben, wir wollen eigentlich eine Marke zusammen launchen mit jemandem, der auch wirklich ein Interesse hat, diese Marke mit uns aufzubauen. Ja, das war ja bei einer Kim Kardashian damals noch ein bisschen anders, die damals Schuhe mit gegründet hat, die am Anfang sehr stark involviert war, glaube ich, so in den ersten halben Jahr, als dann Schuhdessel Teil auch von Textile wurde, war die schon gar nicht mehr eigentlich wirklich involviert.
Und ihr verkauft überwiegend über eure eigenen Shops dann?
Also wir sind eine Digitally Native Brand, das heißt, wir sind online komplett gestartet. Wir haben aber jetzt bei Fabletics inzwischen 30 Stores in Amerika aufgemacht. Retail funktioniert für uns wahnsinnig gut. Wir wollen da in den nächsten Jahren auf unsere Marke im Augenblick ist so knapp 100 Stores wachsen.
Sind auch in Europa?
Dabei. Noch gerade dabei zu analysieren, wann wir das Ganze nach Europa bringen. Wir haben gerade sehr, sehr viel in Amerika auf der Uhr. Insofern wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich habe die Hoffnung, dass wir das irgendwann in 2020 mal angehen können, das Thema. Aber es funktioniert halt insofern, also wir sind schon immer eine Firma gewesen, die sehr vorsichtig gewachsen ist in dem Sinne. Also wir sind zwar stark gewachsen, aber gleichzeitig, wir haben immer Acht gelegt auf Profitabilität. Wir haben Acht gelegt darauf, dass wir nicht jetzt irgendwie uns den Teller zu voll machen, um sicherzustellen, dass wir auch die Sachen wirklich abarbeiten können, die wir machen wollen.
Sag noch ein paar Worte zum Geschäftsmodell, weil ich meine, diese Sachen, von denen wir jetzt gerade sprachen, verkauft ihr die wie ein normaler Händler einmal und dann raus oder ist das nach wie vor dieses Abo-Modell?
Das ist nach wie vor ein Modell, wo wir zwei Möglichkeiten dem Konsumenten anbieten, wie er kaufen kann. Er kann entweder als VIP-Mitglied, wie wir es weiterhin nennen, innerhalb einer solchen flexiblen Mitgliedschaft einkaufen oder er kann halt als Gast ganz normal im Retailpreis einkaufen. Die flexible Mitgliedschaft ist im Endeffekt so, dass er Preisvorteile, Promotions und so weiter und so fort, die Konsumentin bekommt diese Preisvorteile, hat das Commitment, dass sie einmal im Monat vorbeikommt und sich anschaut, ob was es Neues gibt und dann entscheiden kann, ob sie in diesem Monat was machen möchte oder nicht. Das heißt, es ist nicht so, dass jeden Monat irgendwie einfach nur Geld abgebucht wird, sondern es ist so, dass die Kundin, die VIP, das VIP-Mitglied kommt, sagt zwischen dem 1. und 5., ich möchte was haben und ich möchte nichts haben. Wenn sie sagt, möchte pausieren, dann kostet es genau 0 Euro. Wenn sie sagt, ich möchte was haben, kann sie was einkaufen und zwar dann zu günstigeren Preisen. Wenn sie zwischen dem 1. und 5. das nicht tut, dann buchen wir eine Mitgliedschaftsgebühr ab, die dann aber auch wiederum nicht weg ist, sondern sozusagen als Credit in ihrem Account zur Verfügung steht, um sie dann jederzeit einzusetzen gegen was auch immer sie dann kaufen will. Das ganze Thema hat keine Mindestlaufzeit, das ist monatlich kündbar, das ist auch sofort kündbar am Ende des Tages. Ja, wir haben auch wahnsinnig viel Innovation reingesteckt, auch das Thema Kommunikation, weil die Vorteile dieser Mitgliedschaft, und bei uns ist mit Abstand der größte Anteil der Leute, die bei uns einkaufen, sind VIP-Mitglieder. Weil es einfach nicht nur für die Mitglieder an sich, aber auch für uns wahnsinnig viele Vorteile hat. Ja, die Return Rates sind viel, viel niedriger als das, was man im normalen Handel sieht. Die Reakquisitionskosten sind einfach viel niedriger, ja, klar, ne? Weil ich jeden Monat kommen die, weil sie einfach das Interesse haben zu kommen, um im Zweifel ihre Mitgliedschaft eben kostenlos zu halten. Gucken sich das einmal an, ich muss sie nicht neu akquirieren.
Ja, also ja. Die Kundenhaltbarkeit oder der Customer Lifetime Value ist ja super, ne?
Ja, der ist natürlich viel besser. Dann auch, das ist auch einer der Gründe, warum unser Retail auch sehr, sehr gut funktioniert. Weil am Ende des Tages, wenn ich es schaffe, den Kunden auch Retail in seine Nähe zu bringen, dann hat er natürlich nochmal zusätzlich eine Möglichkeit, auch dann mal in den Shop zu gehen, sich anzugucken, was haben wir
denn da. Und was kostet es bei euch im Monat?
Die Mitgliedschaft? Ja, also es kostet erstmal gar nichts, außer man kommt zu den ersten fünf nicht und sagt nicht, man möchte nicht pausieren. Wenn man das nicht tut und man verpennt, um es mal so zu sagen, das tut, dann hat man bei Fabletics 49,95 Euro einmalig und bei Just Fab sind es 39,95 Euro, bei Savage sind es auch 49,95 Euro.
Und dann monatlich, ist das ein monatlicher der Tarif sozusagen?
Aber wie gesagt, nein, du kannst deine Mitgliedschaft über 3 Jahre lang kostenlos halten. Du musst nie irgendwas ausgeben, was du nicht willst, weil du jeden Monat die Möglichkeit hast, diese Mitgliedschaft zu pausieren. Du musst nur zwischen dem 1. und dem 5. eines Monats kommen, bei uns auf der Webseite anklicken, ich möchte diesen Monat pausieren, und dann ist die Mitgliedschaft kostenlos. Du hast trotzdem Zugang zu den besseren Preisen, du hast Zugang zu den Promotions. Das Einzige, was du machen musst, ist einmal zu uns zu kommen.
Okay, und diese 49 Euro werden dann also sozusagen weitergetragen, wenn ich das nächste Mal dann kaufe, genau. dann zahle ich die dann?
Die 49 Euro werden dann abgebucht, wenn du zwischen diesem 1. und dem 5. des Monats nicht kommst und nicht gesagt hast, dass du pausieren möchtest. Dann wird sozusagen diese Mitgliedschaftsgebühr abgebucht, die dann aber wiederum dir, solange du willst, zur Verfügung steht, um irgendwas einzukaufen bei uns auf der Seite.
Wer gerne aus Podcasts neue Anregungen und Informationen mitnimmt, der hat vielleicht auch Interesse, Bücher schnell durchzuhören. Also nicht mehr zu lesen, sondern kompakt durchzuhören. Und das genau kann man tun mit dem Anbieter Blinkist. B-L-I-N-K-I-S-T. Ich habe es hier im Podcast über die Jahre schon einige Male erwähnt. Eine Firma aus Berlin, die 3000 Sachbücher in nur 15 Minuten erfassbar macht, dazu verschiedenste Kategorien hat, in der halt Bücher dann geclustert werden, Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung, man kann Lifehacks, Tipps und Tricks, alles auf Deutsch oder auf Englisch bekommen. Es gibt ganz, ganz viel Auswahl und es gibt die Möglichkeit, ganz schnell ganz viel zu lernen, wahrscheinlich noch viel effizienter als hier über den Podcast. Wer es einfach ausprobieren möchte, bitte probiert es aus unter blinkist.de/OMR. Alle Hörer hier erhalten 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Also nochmal Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T. Dort könnt ihr alles hören, ihr müsst nichts mehr lesen, es geht viel schneller. Direkt rein in den Kopf, blinkist.de/OMR. Ist so ein Modell nicht dafür gemacht in der heutigen Zeit, weil das halt so anders ist, dass man da, sagen wir mal, eine Menge Ärger, sieht man ja auch, wenn man euch googelt und so ein bisschen nachliest, gibt es halt ganz viel auch negative Kritiken und so, wird dich jetzt nicht überraschen, da stoßen wir natürlich sofort drauf. Also ich unterstelle euch jetzt das Beste und ihr seid ja eine große Firma, ich sag mal mit 800 Millionen Umsatz und 2000 Leuten ist jetzt ein bisschen viel für ein reines, sagen wir mal, irgendwie Grey-Modell. Deswegen stelle ich das, dass es ein sauberes Modell ist. So. Aber man hat schon eingebaute Kritik, weil man so anders als die anderen, weil natürlich viele Leute also sozusagen unausweichlich zornig werden.
Ja, ich glaube, es gibt Menschen, die da draußen, und das ist eine absolute Minderheit am Ende des Tages, die damit eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Ja, also ich glaube, wenn wir wären heute nicht da, wo wir sind, wenn wir irgendwie eine Nepperschlepper-Bauernfänger-Nummer machen würden. Weil wir leben am Ende des Tages von wiederkehrenden Benutzern.
Aber wie begründet man das? Dass man sagt, okay, die ersten 5 Tage, wenn jetzt einer sagt, Mensch, ich war jetzt am Tag 6 da und jetzt muss ich 50 Euro zahlen, ist ja wie eine Strafzahlung eigentlich, weil man es jetzt einen Tag verpennt hat, so böse gesagt.
Ja, ne? Ich glaube, am Ende des Tages, es gibt sogar Leute, die absichtlich diesen Credit nehmen, weil sie dann mit diesem Credit shoppen können und das sozusagen für sich als Credit sehen, um als Grund zu shoppen zu gehen.
am Ende, das ist ja so, wir haben ja monatlich neue Kollektionen. Das heißt, es steckt eine Sinnhaftigkeit dahinter, dass wir auch sagen, jeden Monat gibt es für dich etwas Neues, was du dir anschauen kannst, wo wir dich auf die Seite holen, wo du dir angucken kannst, möchtest du teilhaben daran, möchtest du nicht teilhaben daran. Aber das ist ja im Endeffekt wie, wir können es aber umdrehen. Gehen wir mal ein Fitnessstudio-Beispiel. Ja? Jetzt über das Fitnessbeispiel sagen, ich würde dir erlauben, im Fitnessstudio jeden Monat diese Fitnessstudio-Kosten umsonst zu halten, wenn du mir sagst, ob du diesen Monat ins Fitnessstudio gehst oder nicht. Mhm. Dann würde ich ja sagen, das ist ja ein super Modell. Mhm. Ja, ist ja perfekt, weil ganz oft Fitnessstudios leben davon, dass Leute eben nicht hingehen und im Zweifel das machen. Genau das tue ich ja. Ich sage im Endeffekt, du kannst jeden Monat entscheiden, ob du, also erstmal kannst du sowieso jeden Monat entscheiden, ob du VIP-Mitglied bleiben möchtest, weil du jeden Monat kündigen kannst. Es gibt keinen Mindestumsatz, es gibt keine Mindestlaufzeit. Aber die Vorteile, die sich als Unternehmen, und deswegen konnten wir auch so wachsen, sind natürlich, dass wir den Kunden besser kennen. Dass der Kunde immer wieder bei uns auf der Seite drauf ist. Dass wir eine bestimmte Loyalty schaffen, die es ganz schwierig ist zu kreieren für normale Brands heute da draußen. Mhm. Ja, also Brands, wo du heute ja hunderte von Brands at your fingertips hast, im Mobile, im Desktop-Bereich, wo auch immer, ist natürlich gerade diese Frage nach, wie kreierst du Stickiness, wie kreierst du Loyalität, haben wir für uns beantwortet durch ein Mitgliedschaftsmodell, was wirklich funktioniert. Gibt es ein paar Leute, die das nicht gut finden? Klar. Ist das ein neues Businessmodell? Absolut auch. Deswegen haben wir auch wahnsinnig viel in das ganze Thema Kommunikation investiert. Wir haben wahnsinnig viel in Customer Support investiert. Wir haben zum Beispiel, wenn jemand eine Frage hat zu einer Order, wenn jemand eine Frage hat zur Mitgliedschaft, ja, kann man anrufen innerhalb, wir haben Average Handling Times von knapp 30 Sekunden. Kennen wenige Firmen, die es schaffen, heute innerhalb von 30 Sekunden, wenn wir mal die Telekom oder andere Leute als Beispiel nehmen, einen Customer Support Agent ans Telefon zu bekommen, der einem helfen kann. Hm. Ja, man kann ganz viel online machen, etc.
Das heißt, hinten raus ist jetzt verstanden, ihr habt einen hohen Kundenwert oder ihr schafft euch das Modell, euch einen hohen Kundenwert. Was kosten so die Klamotten, wenn ich da jetzt irgendwie so eine Unterwäsche für Frauen ist, wo ist in welchem Preissegment ist das angesiedelt?
Das ist ganz unterschiedlich. Also die BHs gehen, glaube ich, los. Unterwäsche geht bei 20, 30 Euro, dann aber auch bis hoch zu 60, 70 Euro.
Okay, aber noch immer alles, sagen wir mal, normalere Preise und jetzt nicht irgendwie Luxusprodukt.
Naja, ich würde mal sagen, unser ganzes Business ist darauf ausgerichtet, dass wir die bestmögliche Qualität, also wirklich Top-Qualität zu wesentlich besseren Preisen darstellen können.
Und das schafft ihr, weil ihr einen höheren Kundenwert habt und
das schaffen
Marketing
wir,
raus?
Das schaffen wir darüber, dass ich eben das Thema, das Geld, was ich normalerweise investieren müsste, um den Kunden jeden Monat wieder zu mir zu bringen, kann ich ihm im Endeffekt auf seine Produkte als Discount sozusagen.
Aber die werden trotzdem in Asien gefertigt oder in
ganz unterschiedlich. Wir sind wir weltweit produzieren. Ja? Also Asien, das ist Afrika teilweise, Südamerika, Mittelamerika, also überall.
Mhm. Ja. Und jetzt, also hinten raus verstanden. Und vorne, jetzt haben wir gerade am Anfang schon ein bisschen darüber gesprochen, holt ihr die Kunden über Partnerschaften mit großen Personenbrands. Und wo noch her?
Also wir kommen ursprünglich aus dem digitalen Marketingbereich. Wir sind einer der, glaube ich, größten Werbetreibenden heute im Social-Media-Bereich. Wir sind ein sehr, sehr großer Werbekunde von Facebook zum Beispiel. Geben relativ viel Geld im Online-Marketing-Bereich bei Google aus, wir machen TV-Werbung etc. etc.
Okay, also schon eine klassische Digital-Marketing-Kanäle?
Absolut, alle. Wir bespielen da die gesamte Klaviatur des Ganzen. Und das Influencer-Thema ist natürlich darüber hinausgehend jetzt ein Thema, was wir da auch besetzen, weil wir halt auch immer mehr sehen, dass Influencer am Ende des Tages dann, und auch da wieder zum Thema Mitgliedschaft, ja, das funktioniert deswegen auch gut, weil einfach das ganze Referral-Thematik wahnsinnig gut funktioniert. Ja? Und insofern, also würde auch da...
Referral heißt, Leute kaufen das und dann erzählen sie, hey, hier, absolut. Ich habe diese Marke von Rihanna, kauft ihr die auch mal? Und dann ist es halt so ein bisschen...
Ja, aber die machen das natürlich auch nur dann, wenn sie eine gute Erfahrung damit gemacht haben. Mhm. Ja? Und das sehen wir halt, dass das wahnsinnig gut
ist. Weil das Produkt gut ist, okay.
Weil das Produkt wahnsinnig gut ist, weil das Produkt vor allen Dingen zu dem Preis wahnsinnig gut ist. Also wenn man zum Beispiel von der Qualität jetzt Fabletics vergleicht. Fabletics ist absolut in einer Liga mit Lululemon. Es gibt ja eine sehr große Bandbreite jetzt auch gerade in diesem...
Und auch mit Nike wahrscheinlich.
Meiner Meinung nach, also da bin ich jetzt wiederum ein bisschen gebiased. Ich glaube, Lululemon und Fabletics sind beide noch höherwertiger anzusiedeln als Nike. Mhm. Was jetzt diesen Leggings-Bereich beispielsweise oder auch unsere Sport-BHs etc. angeht.
Mhm.
Aber wir sind halt die Hälfte des Preises für VIPs. Mhm. Im Retail-Bereich ist es dann, wenn man jetzt sagt, man möchte nicht als VIP kaufen, kann man auch als Gast kaufen, ganz normal als Retail-Kunde, dann liegt es halt 30% höher vom Preis. Mhm.
Und Investoren, hast du gerade schon gesagt, Matrix Partners heißt eine Firma?
Ja, wir haben inzwischen einige Runden da gemacht, was Investments angeht. Wir haben aus dem PE-Bereich einige, aus dem Venture-Capital-Bereich, ich kann die jetzt nicht alle aufzählen.
Okay, okay. Und wie ist die Zukunft geplant? Also weitere Marken ausrollen oder neue, also neue Klamottenlinien sozusagen aufbauen?
Also wir werden mit Sicherheit bei Fabletics weiter Gas geben. Da glaube ich, ist noch sehr, sehr viel Potenzial, was Wachstum angeht. Savage ist wahnsinnig gut angenommen worden am Markt. Ja? Also gerade auch, wenn man in diesem Unterwäschebereich sich ein bisschen umguckt, da war ja sehr, sehr lang Victoria's Secret so das Nonplusultra. Victoria's Secret ist ganz klar am Straucheln heute. Ja. Wir haben mit Savage die Marke in dem Bereich positioniert, gerade auch was Body Inclusivity angeht, was irgendwie All Body Shapes angeht. Wir hatten eine Fashion Show wirklich, wo wir Models hatten mit Prosthetic Limbs, also mit Prothesen, die gelaufen sind, in allen möglichen Größen, ja, allen möglichen Body Shapes, allen möglichen Hautfarben etc. Also da ist auch viel, viel Potenzial und damit und dann auch Just Fab, das nach wie vor, Shoe Dazzle Fab Kids, die nach wie vor weiterhin irgendwie wachsen. Da haben wir eigentlich im Augenblick erstmal genug, glaube ich, was jetzt. Ich glaube, jetzt neue Marken würde ich jetzt nicht erwarten in der näheren Zukunft.
Aber sind dann schon auch wirklich echte eigene Firmen, zum Beispiel jetzt irgendwie die mit Rihanna, weil sonst könnte sie sich ja daran nicht beteiligen. Also müsste ja dann sozusagen, es ist dann schon eine echte Beteiligung an einer eigenen Tochterfirma sozusagen, ne?
Also wie die legale Struktur jetzt genau aussieht, kann ich jetzt nicht, ganz ehrlich, weiß ich auch gar nicht genau, aber Rihanna ist da sehr, sehr involviert in das ganze Thema. Und alle diese Marken werden von eigenständigen Teams völlig eigenständig auch betreut.
Ja? Aber es gibt eine Plattform, die drüber liegt.
Und aber so. Es gibt natürlich ganz viel Shared Services, die wir miteinander verknüpfen. Und da kommt das ganze Textile-Gedanke wieder ins Spiel, ob es jetzt darum geht, wie wir das Online-Marketing, das Acquisition-Marketing machen. Wo wir natürlich viel voneinander lernen können und gucken können, wie funktioniert Instagram, wie funktioniert Facebook, wie funktionieren die Influencer etc. Unsere gesamte Thematik beim Versand, Warehouse, Management etc. wird natürlich geshared dank all unserer Marken.
Und dann eines Tages wahrscheinlich dann so ein Ding an die Börse zu bringen.
Das ist ein mögliches Szenario, ja, an die Börse zu bringen, mit Sicherheit.
Ja, für dich, aber ich vermute, du als, sagen wir mal, Early Days Employee hältst da ein paar Shares, wäre jetzt nicht so schlecht.
Für jeden Investor, glaube ich, und Shareholder wäre ein irgendeiner gearteter Exit irgendwie gut. Aber das ist für uns auch aufgrund dessen, dass wir diese Marke immer nachhaltig aufgebaut haben und immer gesagt haben, wir wollen das irgendwie sehr langfristig betrachten, ist das natürlich was wir irgendwie am Horizont angucken, aber nichts, wo wir jetzt sagen, da müssen wir jetzt unbedingt hin, ja, weil wir jetzt irgendwie den Cash brauchen oder sonstiges. Weil wir sind profitabel, wir können aus uns heraus wachsen, wir machen alles das, was wir tun, aus uns heraus und insofern...
Warum ist das so? Ich meine, wenn dieses Modell jetzt, sagen wir mal, fast zu einem Milliardenumsatz führt, ich sehe das so selten im Markt. Also ich meine, wir hatten das auch jetzt hier und war uns aufgefallen, deswegen wollten wir auch hier mit euch sprechen, weil es halt scheinbar ein funktionierendes Modell ist, auch wenn es dadurch immer wieder Kritik und Zweifel gibt und so, ne, aufgrund auch vielleicht der Andersartigkeit des Modells.
Ich glaube, wenn man so ein bisschen bei Google guckt, man findet sehr, sehr alte Artikel, die aus 2012 kommen, also wenn man es überhaupt ganz offen mal anspricht, Image vom Stern damals und so weiter, wo über Abo-Fallen geredet wurde und so weiter. Ja, wir sind heute 7 Jahre weiter. Wenn man sich heute einfach mal, ich weiß nicht, ob du dir auch mal geguckt hast bei uns auf der Seite, es ist ja mitnichten so, dass wir, oder wir sind super transparent, was dieses ganze VIP-Thematik angeht. Ne? Ob das jetzt auf der Werbung ist, auf dem Creative Ad, auf der Landingpage, auf der Homepage, also ja, innerhalb dieses Funnels, entlang jedem Touchpoint.
Und man kann es ja auch fair kündigen, sagst du, es ist irgendwie ein Modell, das ja zu großem Umsatz geführt hat bei euch? Warum machen sich so viele andere Firmen nach?
Ich glaube, Leute an sich machen sehr viele inzwischen nach. Wenn man sich anguckt, irgendwie diese Prime-Modelle, und Amazon macht es ja, hat es ja vorgemacht, ja, das ganze Thema Loyalty und das ganze Thema Subscription an sich, Amazon macht inzwischen richtig, richtig viel mit dem Thema Subscription. Ja, ASOS hat ein Premium-Ding im Shipping-Bereich gemacht mit Subscription. Es gibt inzwischen, waren das Adidas, glaube ich, die auch eine Subscription-Box gelauncht haben, die aber dann wiederum anders ist, wo man dann jedes Quartal eine Box bekommt, die man nicht selber auswählen kann. Bei uns ist es ja so, erstens, es kann immer kostenlos bleiben bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Zweitens, wir wollen dir nicht vorschreiben, was wir in deine Box reintun.
Okay, dann anders, ich meine, klar, das ist ja natürlich, wenn man jetzt sozusagen wirklich breit Subscription Commerce greift, dann ist natürlich auch diese ganzen, für Männer jetzt diese verschiedenen Angebote, Outfittery, ja, genau. Die sozusagen Stylisten haben, die dann deine Boxen, also das sind ja ganz interessante Angebote, aber trotzdem jetzt nicht so durchschlagend, glaube ich, erfolgreich in der Masse wie jetzt ihr. Weil die ja auch ein Modell haben, wo man dann jeden Monat was bekommt und dann muss man auch nicht alles nehmen und so, aber euer Modell scheint dann noch irgendwie einen besonderen Clou zu haben.
Steht und fällt alles mit dem Produkt und mit der Erfahrung, die der Kunde macht. Wenn wir keine guten Produkte hätten, wenn unsere Fashion, unsere Leggings, unsere BHs, unsere Unterwäsche, wenn die nicht wirklich das verspricht oder das hält, was sie verspricht, dann hätten wir ein Problem. Wenn sie einmal sich in eine Legging oder einen Sport-BH oder was auch immer ist verliebt haben, wenn sie die Marke für sich entdecken, wenn sie sagen, hey, das sind super Produkte, wenn sie dann sehen, zu was für einem Preis sie dieses Produkt bekommen können, wenn sie dann sehen, irgendwie, ich komme immer wieder, ich kann das immer wieder kostenlos halten, das führt halt dazu, dass man diese Lifetime Values, wie du es auch nennst, ja, dass die wachsen, dass die Leute immer wieder kommen. Und das ist auch das, ne? Wir verdienen unser Geld nicht mit Wirtschaftsgebühren. Wir verdienen unser Geld mit dem Verkauf von Produkten, mit dem Verkauf von Fashion.
Also es ist nicht so wie bei vielen Gutscheinmodellen oder so, wo man halt weiß, da gibt es irgendwie, wie heißt es, Breakage, glaube ich, ja, dass man halt weiß, die Leute zahlen, aber losen den Gutschein gar nicht ein. Das ist bei euch nicht der Treiber, ja, sondern der Treiber ist so die echte Ware, die rausgeht.
Absolut. Ne? Mhm. Ja, also das ist bei uns, ist das. Wir sind wirklich, muss man sagen, glaube ich, wir haben eine Entwicklung durchgemacht, wo wir, das hatte ich auch am Anfang angesprochen, wir kamen aus diesem Direct Response Bereich, aus diesem Marketingbereich eigentlich eher raus, haben auch am Anfang wirklich auch Schuhe gekauft, die wir eigentlich eingekauft haben von anderen, ja? Wo wir nicht selber das Design gemacht haben etc. pp. Inzwischen sind wir ja komplett vertically integrated, das heißt, wir machen von A bis Z entlang der Wertschöpfungskette alles. Mhm. Wir designen und zwar von null auf, das heißt, alle die Schnitte, die wir heute haben und verkaufen, die sind komplett von uns designt worden. Wir produzieren die Samples in unserem eigenen Sample Room in LA. Wir lassen sie dann von Samples in unseren Factories, wo auch immer das dann produziert wird, produzieren. Wir lassen dann die Endproduktion machen. Wir verschicken es zum Kunden. Wir haben wahnsinnig viel Austausch auch mit den Kunden, um zu gucken, wie sitzt das alles richtig, funktioniert das. Wir sehen natürlich gerade, da haben wir wieder einen Vorteil als Digitally Native Brand, die Anzahl an Informationen, die man auch zurückbekommt von den Kunden, ob das jetzt Product Reviews angeht, ja, oder sonstigen Geschichten, ist natürlich mannigfaltig. Mhm. Und diese dann wiederum einzusetzen, natürlich auch, das ist jetzt, ne, ich will jetzt auch kein Phrasenschwein hier aufmachen, aber eine Data-Driven Company, die wahnsinnig viel mit Data macht und einsetzt, ob das jetzt ist, das ist auch kein Geheimnis, wenn man sich im Fashion-Bereich auskennt, dass man Sachen vorher testet, dass man Wochen vorher guckt, hey, welche Prints, welche Fashion funktioniert eigentlich? Wo schlägt das wirklich das Zepter um, wo jemand sagt, irgendwie ein Kunde sagt, hey, das gefällt mir wahnsinnig gut. Und dann kann man da rein mehr investieren, was solche Prints dann, Farben etc. und so weiter angeht. Ja, also das ist schon, aber es steht und fällt alles mit dem Thema, man muss das richtige Merchandise haben. Und wenn man das dann flankiert mit dem Drumherum, richtige Marketing, das richtige Brandbuilding, das richtige den richtigen Customer Service entlang der gesamten Wertschöpfungskette, ob das schneller Versand ist, ob das einfache Touren sind, ob das, keine Ahnung, alles, das führt dann zu viel Wachstum.
Und du trägst jetzt Männerklamotten von euch?
Richtig. Auch das wiederum werden wir sehr nachhaltig und sehr vorsichtig erstmal anfangen. Das heißt, wir werden erstmal anfangen mit T-Shirts, also so mit sozusagen Essentials, Männer-Essentials, mit Unterwäsche tatsächlich auch, Boxer Briefs und werden dann über das sukzessive dann uns weiterentwickeln, wollen dann auch erstmal lernen, gucken, wie das ganze Thema angenommen wird, wie es funktioniert und wollen aber auch im Männerbereich mehr machen, weil wir da sehen wir auch wahnsinnig viel Potenzial.
Okay, aber auch mit, also das sind ja Sportklamotten so, ne? Also
absolut.
Okay,
also im Bereich Running, im Bereich Fitness ganz generell.
Wer würdest du sagen, ist so euer Wettbewerber dann? Also du hast gesagt, Nike ist eigentlich qualitätsmäßig gar nicht so da, aber wahrscheinlich schon ein Wettbewerber. Also Adidas?
Also mit Sicherheit sind alle Firmen, die im Sportartikelbereich sind, irgendwo Share of Wallet Wettbewerber. Ganz klar. Ne? Das ist, also ich glaube, von der Positionierung her haben wir gerade Fabletics auch im Damenbereich halt auch positioniert als Fashion meets Activewear. Ganz klar. Mhm. Wir sind also nicht die Performance-Driven, du siehst nur die 100-Meter-Sprinterin in den Brand-Images, sondern wir haben halt gesagt, das müssen Sachen sein, die jemand, wo jemand Spaß hat, sie anzuziehen, zu jeder Occasion. Ob das jetzt ist beim Yoga, beim Pilates oder beim Shoppen gehen oder Kaffee trinken. Mhm. Ja? Bei den Männern werden wir das wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich machen, wo wir sagen, klar, das muss qualitativ hochwertiges da müssen qualitativ hochwertige Sachen sein, die man aber zu allen Occasions auch wiederum anhaben kann. Mhm. Wo man jetzt nicht sagen muss, hey, wir sind nur Performance und irgendwie bestimmte Athlet im Bereich Track and Field ist jetzt derjenige, den wir da ansprechen wollen, sondern wir wollen eigentlich eine sehr breite Klientel ansprechen, ohne jetzt wirklich da in eine Nische ranzugehen.
Seit neuestem habe ich einen Lieblingsanbieter für den Einkauf von Technik, Elektronik, Hardware, all diesen Dingen. Denn die Kollegen von Cyberport sind Partner hier im Podcast und sagen, sie haben 45.000 verschiedene Produkte aus genau diesen Themen und sie bieten ein rundum sorglos Service-Erlebnis, direkt, unkompliziert, zuverlässig, immer erreichbar, 30 Tage Rückgaberecht, kostenfreie Retouren, all das und vor allen Dingen aber sehr gute Produkte. Ein Beispiel sei genannt und zwar ein Notebook, das kleinste Notebook der Welt mit OLED, also diesem atemberaubend scharfen Display von Dell, der Dell XPS 15. Den gibt es jetzt bei Cyberport, aber wie gesagt auch 44.999 andere Produkte. Wenn ihr über den Einkauf von solchen Dingen nachdenkt, denkt an Cyberport. Wenn ihr auch ein Notebook erwerben wollt, denkt an das Dell XPS 15. Aber über Amazon oder so verkauft ihr nicht?
Also Savage machen wir bei Amazon als Beispiel. Wir machen Fabletics nicht bei Amazon heute, wobei das eigentlich mehr daran hängt, dass wirklich, wir sind eine B2C-Brand am Ende des Tages, den Bereich B2B jetzt irgendwie weiter anzugehen, auch da wieder, wir wollen uns da nicht zu viel auf den Teller zumuten. Aber Amazon nur als Marktplatz meinst du jetzt?
Ja, generell. Also das heißt, es gibt ja Leute, die sagen, wir wollen einfach, dass unsere Sachen nicht bei Amazon verfügbar sind.
Also es gibt ja, wie gesagt, die zwei Möglichkeiten. Es gibt, du kannst entweder als Marktplatz Amazon nutzen und dann direkt dich da andocken und darüber verkaufen. Oder du verkaufst eben in einem eher Wholesale-Art an Amazon und die verkaufen es dann.
Ja, genau.
Also wir haben so viel Wachstum in unserem eigenen Bereich, dass wir heute Marktplätze uns zwar angucken. Wir haben auch mal einen Test gemacht mit Zalando als Beispiel. Mhm. Ja, Fabletics gibt es bei Zalando als Marktplatz, aber das ist wirklich für uns im Augenblick noch ein Test, wo wir sagen, okay, wir wollen mal gucken, welche Möglichkeiten haben wir da unter Umständen vielleicht nochmal zusätzliche Zielgruppen zu kreieren, aber das Wachstum liegt ganz klar in unserem
Direkt. Vor allen Dingen, wenn ihr dann da verkauft, dann kriegt ihr den nicht in euer VIP-Modell rein, ne?
Ja, absolut, das ist aber auch da, ich glaube, das ist für uns mal ein Test, um mal zu gucken, wie das ganze Thema funktioniert.
Und du sagst, der VIP ist schon was, 70-80%
mehr
des Umsatzes.
Ja, ja.
Das heißt, dann sind diese ganzen Amazon, Zalando ja eher so Randerscheinungen, weil die alle...
Wobei, da ist es immer eine Frage, ist Chicken und Egg, ne? Also wenn man jetzt mehr Augenmerk darauf werfen würde, wenn man da mehr Arbeit reinstecken würde, vielleicht würde man es auch schaffen, das zum Wachsen zu bekommen. Auch Zalando bietet da ja Möglichkeiten an, wie man seine eigenen Shops noch mehr bewerben kann und so weiter und so fort. Aber das ist einfach nicht unser Fokus. Ja, wir wollen das mal testen. Wir wollen das auch deswegen testen, weil wir mal gucken wollen, auch da wiederum, um zu lernen, wie reagieren die Kunden an sich, was für Kundenfeedback bekommen wir. Wir verkaufen es natürlich auch zu Retailpreisen, also zu anderen Preisen als bei uns. Also oder die sind zu anderen Preisen verfügbar, als sie für die VIP-Mitglieder verfügbar sind. Auch mal da anzugucken, wie sind Conversions etc. pp. Aber das ist wirklich eher zum Lernen, als dass wir das jetzt für uns als neuen Kanal, wo wir jetzt wahnsinnig viel investieren wollen.
Okay. Das heißt, die Männermarke kommt auch ohne, da kommt jetzt nicht irgendwie The Rock und hat dann eure Klamotten an oder als Partner, als Co-Founder irgendwie.
Also wenn er mit uns zusammenarbeiten will, fände ich das super, ja, wenn du Kontakt herstellen kannst, aber das ist nicht die Idee.
Ohne Co-Founder sozusagen.
Genau.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Also die Klamotten sehen hier an dir sehr sportlich, auch hochwertig aus, muss ich sagen. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob meine Frau da jetzt zu Weihnachten Mitglied ist und mir das dann schenken könnte, weiß ich nicht. Ich befürchte nein, aber vielleicht ändert sich das jetzt ja nach diesem Podcast. Also ja, ist ein neues Modell. Ich glaube, so viel noch nicht so in der Tiefe bekannt, auch in der
Mechanik. Ja, also wir sind 2012 live gegangen tatsächlich. Man muss dazu sagen, dass das Fabletics, wenn man jetzt mal die größte Marke, die wir im Augenblick haben, und gerade auch nochmal dieser Athleisure-Wear-Trend, ja, Athletic-Wear-Trend, der ist jetzt eigentlich in den letzten 1,5 bis 2 Jahren erst wirklich nach Europa gekommen.
Ja, ne? Mit den ganzen auch Retro-Marken, die jetzt alle Sportklamotten.
Absolut. Und wir sehen gerade auch in Deutschland jetzt spezifisch, dieses Jahr ist Deutschland mit Abstand der am stärksten wachsendste Markt für uns in Europa. Da haben wir auch sehr, sehr viel Freude dran, um das wachsen zu sehen. Und insofern, also das Modell, wie gesagt, gibt es schon länger, auch uns als Marken gibt es schon länger. Ich glaube, wir sind da so ein bisschen so ein Hidden Champion vielleicht.
Absolut,
ja?
Absolut.
Und freuen uns darauf auch, das ist auch okay für uns, da haben wir auch gar kein Problem mit. Ja? Also wie gesagt, uns ist wichtig, dass die Kunden am Ende des Tages happy sind, das sind sie. Ja? Und insofern.
Ihr macht ja auch jetzt keine Marketing, viele Fashion-Marken. Dazu würdet ihr euch ja schon zählen, ne? Oder
Absolut.
Machen ja dann sehr viel Marketing im Sinne von Videos, Athleten als Partner, keine Ahnung, dass man sich so die Marke inszeniert. Das erscheint mir jetzt auch nicht so, auch die Klamotten, da ist jetzt kein großes Labeling drauf irgendwie. Das erscheint mir alles eher dann auf so ein Direct-Modell, also eine Kundengewinnung über Facebook, über die Produkte selber und weniger jetzt über ein Image, so, ne? so ein Markenbild.
Sagen wir mal so, wir sind in unserer DNA immer noch eine Direct-Response-Firma. Das heißt, wir haben keine riesen Brand-Budgets in der Art und Weise. Nochmal, wir sind jetzt bei 800 Millionen angekommen. Wir stecken wahnsinnig viel Geld in Online-Marketing. Ja, das ist für uns wichtig. Customer Acquisition ist für uns wichtig. Die Brand muss natürlich schon stimmen. Das machen wir auch wahnsinnig viel mit Influencer. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Kelly Rowland-Kampagne anguckt, die wir gemacht haben, dann ist das schon eine wirklich auch richtig gute Brandkampagne gewesen. Und da werden wir auch mit Sicherheit mehr Sachen machen. Aber unser Fokus, unser Hauptaugenmerk liegt mit Sicherheit auf Online-Marketing, auf User Acquisition und so weiter.
Ja? Okay, also keine großen Testimonial-Kampagnen und irgendwie.
Na, wir machen schon Testimonials, aber das ist flankierend, sage ich mal, mehr als unser Hauptfokus. Ja? Also unser Fokus ist, unsere Marken wachsen zu lassen und das tut man eben unserer Meinung nach am besten über den Customer direkt ansprechen mit dem, was man eben hat. Also mit den Produkten, viel mit Images, ja, mit Creatives, mit Ad-Creatives, die eben sehr viel über, klar, auch Emotionalität gehen, die unsere Sportsachen, unsere Unterwäsche etc. zeigen, aber eben direkte Consumer. Ja.
Wie lange bleibt so ein Mensch bei euch VIP, so im Schnitt?
Also, das ist ganz unterschiedlich, im Schnitt kann ich nicht sagen.
Aber schon monatelang oder jahrelang?
Lang. Also das ist schon, klar, du hast immer einen ganz normalen Churn. Ja? Es gibt Leute, die relativ schnell kündigen und ganz viele, die ganz lange bleiben.
Ja, offensichtlich, aber, ja.
Also ich kann dir jetzt keinen durchschnittlichen Lebenszeit geben. Mhm. Im Augenblick.
Okay. Aber also spannendes Modell, sozusagen Innovation und ja irgendwie uns sehr nah, also über Direct Marketing, da kommen wir auch, das sind ja unsere Wurzeln, irgendwie dann ein bisschen was, also in eurem Falle sehr Großes aufzubauen, jetzt ein Milliardenkonzern, sicherlich von der Bewertung schon im Bereich von mehreren Milliarden unterwegs, würde ich tippen. Ne? Also darf man davon ausgehen, wenn man 800 Millionen Umsatz macht im E-Commerce, ist man mindestens mal, weiß nicht, 2-3 Milliarden wert, eher mehr bei eurem Modell. Wir werden es beobachten. Ich bin gespannt, ob ich dann auch mal demnächst irgendwelche Leggings von euch tragen darf. In dem Sinne.
Vielen Dank.
Ja, Gerrit, danke dir fürs Rumkommen. Textile und wir bleiben dran.
Super, Philipp, vielen Dank dir.
Jo, ciao, ciao.
Ciao. Was?
Etwas, was wir noch nie getan haben. Wir ergreifen Partei. Eigentlich sagen wir ja, wir sind die Schweiz. Wir enthalten uns der Meinung und versuchen verschiedenste Aspekte auf ein Thema darzustellen. In diesem Fall ist es ein bisschen anders. Es findet ja in diesem Jahr in Hamburg eine sehr wichtige Wahl statt. Und zwar die Wahl zur Handelskammer. Und jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, okay, was will der Westermann in diese Woche? Handelskammer in Hamburg und sonst was. Ja, es ist so, ich habe vor kurzem jemanden kennengelernt, der sich dort zur Wahl stellt, den ich extrem schätze, von dem ich überzeugt bin, dass er dort einen wichtigen Job macht. In Hamburg gab es nämlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel Ärger rund um die Handelskammer. Es gab Leute, die versucht haben, die Mitgliedsbeiträge abzuschaffen, was ja erstmal ganz plausibel klingt und irgendwie nach einer Erleichterung, hat sich dann als großes Problem erwiesen und hat eine Menge Chaos, glaube ich, verursacht. Und jetzt, ohne dass ich alle Details kenne, verlasse ich mich auf meinen heutigen Gesprächspartner. Herzlich willkommen, Norbert Aust.
Guten Tag.
Norbert, wir haben uns kennengelernt, als du in diesem Jahr in Hamburg zum Unternehmer des Jahres gekürt wurdest. Erzähl mal ganz kurz, was hast du gemacht, dass man dir diese Ehre hat angedeihen lassen?
Naja, aber du bist ja auch zum Unternehmer gewählt worden.
Aber nur zum Aufsteiger, du für dein Lebenswerk geehrt worden.
Ja, aber das war schon eine tolle Veranstaltung. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe zum Beispiel die Schmitz-Tivoli GmbH gegründet vor 30 Jahren mit Kolleginnen und Kollegen. Ich war vorher ein Präsident einer Hochschule, der Hochschule für Wirtschaft und Politik in Hamburg. Und dann bin ich Vorsitzender des Tourismusverbandes, habe auch noch 2, 3 andere Unternehmen gegründet, erfolgreich. Und da hatte dann wohl die Hamburger Sparkasse und die Handelskammer die Idee, mir für mein Lebenswerk den Orden umzuhängen.
Sag mal ganz kurz, weil das ist, glaube ich, das Bekannteste, noch überregional vielleicht. Du hast eine Theaterfirma gegründet. Also du hast Theater veranstaltet, was ja eigentlich kein privatwirtschaftliches Business ist für die meisten, das klappt meistens irgendwie nur subventioniert. Bei dir nicht?
Nein, ich habe mir vor 30 Jahren mal überlegt, dass es auch möglich sein muss, einen Kulturbetrieb, einen Unterhaltungsbetrieb, ein Theater auch ohne staatliche Subventionen zu führen. Und wir haben dann das Unternehmen gegründet. Das erfolgreichste Privattheater Deutschlands, wenn nicht gar Europas. Wir haben über 400.000 Besucher jedes Jahr. Und sind auch finanziell und unternehmerisch erfolgreich.
Wie groß war das Business? Also wie viel Umsatz konnte man erwirtschaften mit so Theatern? Was schafft man?
Ja, wir hatten jetzt im letzten Jahr so 18 Millionen Umsatz.
18? Mhm. Okay, und das ist aber im Wesentlichen ein Ticket-Einnahmen, ne?
Naja, das ist Ticket natürlich, die Theatereinnahmen. Das sind aber auch gastronomische Einnahmen. Wir haben inzwischen 2 Restaurants dabei. Wir haben eine Bar dabei, wir haben einen Live-Musikclub dabei, alles zusammen, sodass wir den Gästen ein wunderbares Live-Erlebnis bieten können.
Jetzt, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon angekündigt, sprechen wir hier auch ein bisschen, weil es mir ein Anliegen ist, dir zu helfen und dich zu unterstützen bei dem, was du jetzt gerade machst und nicht beruflich, sondern du hast dich jetzt auch, glaube ich, überzeugen lassen, dich in Hamburg um die Handelskammer ein bisschen zu kümmern.
Naja, ich bin ja von Hause aus Jurist und ich habe auch natürlich gehörte das zu meinem, sagen wir mal, Geschäftsmodell, mich auch zu kümmern, einzubringen in die Organisation dieser Stadt und auch mit der Handelskammer. Da ist ja jedes Unternehmen Pflichtmitglied, gehört es Gesichter auch sich zu engagieren, genauso wie für den Tourismusbereich. Also wir haben auch sehr eng als Kulturbetrieb eher selten damals, auch immer noch sehr eng mit der Industrie und mit den Unternehmen zusammengearbeitet. Und ich habe da aus nächster Nähe natürlich die Kammer gesehen und in den letzten 3 Jahren, als die sogenannten Rebellen das übernommen haben, konnte man zusehen, wie immer weiter das runtergewirtschaftet wurde.
Aber die Forderung war erstmal für viele ganz griffig. Wir schaffen die Gebühren ab.
Ja, das ist ja ganz leicht. Das ist so wie Freibier für alle. Aber das geht gar nicht. Erstens ist es gesetzlich verboten und jetzt hat auch noch ein oberes Gericht den Riegel vorgezogen. Und außerdem, es ist eine Pflichtmitgliedschaft. Alle Unternehmen in dieser Stadt, 170.000, sind Mitglieder. Und nur weil alle Mitglieder sind, kann auch die Kammer für alle sprechen. Sie spricht für die gesamte Wirtschaft, aber sie vertritt auch die Interessen der einzelnen Unternehmen. Und das ist in den letzten Jahren leider nicht geschehen. Und das müssen wir wieder ändern. Wir müssen sie neu aufbauen. Und vielleicht war es sogar notwendig, dass die Kammer sozusagen von außen Impulse bekam, aber man darf sie nicht zerstören. Das geht nicht.
Also wollte ich gerade noch mal einmal nachfragen, weil ich glaube, durchaus viele auch aus meinem Umfeld dachten, Mensch, ich habe mit der Handelskammer eigentlich gar nichts zu tun. Ich kriege da permanent irgendwelche oder einmal im Jahr zumindest irgendwie eine Rechnung. Gegen die kann ich mich nicht wehren, da muss ich das Geld bezahlen. Jetzt kommt mal jemand und sagt, das macht doch keinen Sinn, ich bekomme dafür keine Leistung, das schaffen wir ab. Das muss doch möglich sein. Das ist ja erstmal ein Argument, für das man auch sagen wir mal, Sympathie haben kann.
Ein Argument, was ich auch nachvollziehen kann, nur das liegt daran, dass die Kammer in den letzten Jahren versäumt hat, deutlich zu machen, wofür sie steht, wofür sie ist und was sie für die einzelnen Mitglieder, nämlich die Unternehmen, tut.
Also Ausbildung vor allem?
Sie ist verantwortlich, und das gibt es ja selten in anderen Staaten, gibt es das gar nicht, für die gesamte Berufsausbildung. Das war eine der besten Entscheidungen des Staates, solche Kammern einzurichten. Es gibt ja auch die Ärztekammer, Notarkammern, die Universitäten sind alles Selbstverwaltungsorganisationen, sogenannte Körperschaften des öffentlichen Rechts. Dazu gehört aber eben auch die Pflichtmitgliedschaft. Wenn man die nicht hätte, die Kammern, dann müsste der Staat das tun. Und wenn der Staat verantwortlich wäre für die gesamte Ausbildung, dann bin ich sicher, das würde teurer und würde nicht besser werden.
Was mich vor allen Dingen wirklich beeindruckt hat, und ich bin halt ein Freund auch von Hustling, also von Kämpfen und von sich selber abmühen und irgendwie nichts erwarten, sondern sich selber kümmern. Und da hat mir jemand erzählt, Mensch, der Norbert, ich habe den vor kurzem getroffen, um 4 Uhr morgens am Hamburger Flughafen. Da hat der Taxifahrer angesprochen, um den Taxifahrern, die alle selber auch Gewerbetreibende sind, deren Stimmen quasi zu gewinnen, dass die bei der Handelskammerwahl für dich wählen. Ist das wirklich wahr?
Naja, wenn man gewählt werden will, dann muss man zu den Wählern hingehen. Und da darf man sich nicht zu schade sein, auch zu den Taxifahrern zu gehen. Und die ja in einer besonderen kritischen Situation sind durch die vielen anderen Verkehrsmodelle, die kommen. Das verunsichert die sehr. Und da muss man auch mal ihnen deutlich sagen, was man für sie tun kann, was man für sie tun will. Und ihnen deutlich machen, dass sie wieder eine Stimme haben. Und spreche sie an. Sie sind alle auch sehr aufmerksam. Sie sind sehr aufgeschlossen. Frage, ob sie Unternehmer sind oder Fahrer, weil nur die Unternehmer dürfen wählen. Aber auch die Fahrer interessieren sich ja dafür. Und spreche mit denen. Ich habe, glaube ich, in den letzten 3 Tagen fast, ich würde mal vermuten, 400 Einzelgespräche geführt mit Taxifahrern.
Wow, wow.
Und ich weiß jetzt, ich erlaube mir das jetzt mal so zu sagen, ein bisschen, wie sie ticken.
Ja, und das muss man, also das vor dem Hintergrund, wir reden jetzt über jemanden, der eine Firma aufgebaut hat mit fast 20 Millionen Umsatz, der jetzt, sagen wir mal, 5 Kinder hat, der eigentlich im Pensionsalter ist, der macht das jetzt, um sich zu engagieren, weil ihm die Kammer am Herzen liegt und weil dich Leute gebeten haben, auszuhelfen. Du willst es ja gar nicht langfristig, glaube ich, machen, sondern du willst kurzfristig dort irgendwie Versöhnung schaffen.
Naja, ich will erstens die Kammer wieder aufbauen. Ich bin es ja nicht alleine, es wären 50 Mitstreiter aus allen Bereichen der Unternehmen kandidieren Frauen und Männer für den Wiederaufbau der Kammer.
Also, in dem Sinne, deswegen, ich habe es ja am Anfang versprochen, ich glaube, wir haben uns jetzt ein bisschen kennengelernt über die, wir waren beide halt Preisträger hier in Hamburg, hatten da 1-2 Abende zusammen und haben uns unterhalten. Ich habe ein bisschen dann bei so einer Veranstaltung deine Familie kennengelernt und als ich das gehört habe mit der ganzen Geschichte, dachte ich mir, okay, das würde ich gerne unterstützen. Also alle die jetzt hier zuhören, aus Hamburg sind, wahlberechtigt sind. Wann ist man wahlberechtigt?
Wahlberechtigt ist jedes Unternehmen, was bei der Kammer gemeldet ist. Jeder Gewerbetreibende, nicht Handwerker, sondern Unternehmen. Und vielleicht sollte ich noch mal etwas sagen, was wir wollen. Wir wollen, genau. Ich will antreten mit einer Doppelspitze, auch etwas Neues. Ich will die ganze Struktur der Kammer verändern und sie führen wie ein modernes Unternehmen. Mit einem Aufsichtsrat, der aus Ehrenamtlern besteht, im Präsidium, einer Geschäftsführung, die quasi der Vorstand ist, der die hauptamtliche Arbeit macht, damit auch die Unternehmer neben ihrer Tätigkeit wieder die Möglichkeit haben, ehrenamtlich tätig zu sein. Und dafür habe ich mir überlegt, dass das am besten mit einer Doppelspitze, mit einer absoluten Fachfrau, Astrid Nissen-Schmidt, ist Steuerberaterin, also
Partnerin bei einer größeren Steuergesellschaft, glaube ich.
Ja, in einer bei Ernst & Young gearbeitet, Wirtschaftsprüferin, die an meiner Seite, da habe ich keine Sorge, dass das gut geht und wir werden als allererstes einen Kassensturz machen und sehen, wo wir eigentlich stehen.
Okay. Sag mal ganz kurz und prägnant, so eine Sache, die dir persönlich wichtig ist, die du ändern möchtest oder die dir am Herzen liegt, wenn du die Wahl gewinnen solltest?
Ja, das erste ist ein Kassensturz, das ist ja klar. Und das zweite ist, wir werden sofort eine Hotline einrichten, 24 Stunden, damit auch die Fragen von kleinen und Mittelunternehmen, aber auch von großen Unternehmen beantwortet werden können, beziehungsweise die dann einen Ansprechpartner haben und das gibt es bisher nicht.
Also gerade, wenn man was gründen möchte, wenn man dann irgendwie gefragt wird nach irgendwelchen Hygienevorschriften.
Ja, dass man ein unbedingt Lebensmittelzeugnis haben muss und dann weiß man nicht, was mache ich jetzt damit, wo kriege ich das, dann muss man bei der Kammer anrufen können und sagen, ich habe hier dieses Schreiben gekriegt von der Behörde, was soll ich damit tun, was kann ich damit machen.
Also wenn man zum Beispiel ein Restaurant aufmacht oder sowas, dann kommen 1000 Fragen, auf die man gar nicht vorbereitet ist. Genau. Oder wenn man irgendwie einen Produktionsbetrieb hat, dann muss man irgendwelche Zertifikate haben und sonst was.
Genau.
Okay, klingt ja plausibel.
Und so, da. Und dann... Man, das geht so, die Bindung an der Stadt, das sage ich unseren Touristikern immer, die erfolgt in der Jugend. Wenn du mit dem Rucksack zu Fuß durch Paris läufst, dann vergisst du das auch 20 Jahre später nicht. Das ist was anderes, als wenn du dann situiert von Steigenberger zu Steigenberger ziehst.
Also insofern die jungen Unternehmen oder die Startups für die Kamera zu gewinnen. Okay. Und wie gesagt, du kämpfst dafür, wann geht die Wahl los? Man hat ja, glaube ich, einen längeren Zeitraum zu wählen.
Ja, die Wahl ist jetzt begonnen am Montag und geht bis zum 18. Februar. Und ich kann nur jeden Unternehmer und jedes Unternehmen bitten, gehen Sie zur Wahl. Die Wahlbeteiligung war leider in der Vergangenheit sehr niedrig. Gehen Sie zur Wahl und ich bitte um Ihre Stimme.
Und man muss dann stimmen für dich als Norbert Ausrufen und für starke Wirtschaft?
Man muss stimmen für die Kandidaten aus der jeweiligen Wahlgruppe. Also wenn man Unternehmer im Bereich Medien und IT ist und in einem Großunternehmen, dann kann man für Herrn Radke stimmen, der ist von Gruner und Jahr, oder für Christopher Franzen, also für ganz verschiedene. Aber sie müssen Mitglied der starken Wirtschaft sein in der jeweiligen
Wahlgruppe. Also das Bündnis, in dem
das
wir euch
Bündnis sagen, heißt starke Wirtschaft.
Danach gucken und das dann halt wählen.
Ja.
Dann bekommt man am Ende dich und sozusagen deine Ideen dort. Was ich ganz interessant fand, es geht gar nicht, am Ende gibt es halt gar nicht so viele Stimmen tatsächlich, weil wie viele sind wahlberechtigt, wie viele Menschen?
Es sind 170.000 Unternehmen wahlberechtigt, immer nur die Geschäftsführer und die Prokuristen.
Mhm. Und von diesen 170.000, wie viele nehmen an der Wahl dann erfahrungsgemäß teil?
Ich hoffe sehr viele, im letzten Jahr waren es knapp 18%, das ist eigentlich viel zu wenig und ich werbe dafür, dass alle Unternehmen zur Wahl gehen, von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen. Es kann manchmal sein, in mancher Wahlgruppe, dass relativ wenig Stimmen reichen, um ins Plenum gewählt zu werden. Ja, sie müssen allerdings aus dem Bereich Gastronomie und Kioske, Freizeitwirtschaft und Gastronomie, Hotel und Taxen sein.
Um dich zu wählen zu können?
Um mich zu wählen ins Plenum der Handelskammer. Ich sorge dafür, dass auch die kleinen und die mittleren Unternehmen und alle Unternehmen demnächst wissen, wofür sie das Geld bezahlen. Jeder Unternehmer kann ich gut nachvollziehen, muss auf das Geld achten. Das ist seine größte Aufgabe, jeden Tag. Und er muss sich jedes Mal überlegen, wofür er das bezahlt. Und das Geld, was er für die Kammer zahlt, muss gut angelegtes Geld sein.
Okay, also klarer Aufruf, hier von uns supported und ich sage es auch ganz offen, ich stecke nicht im Detail drin. Ich glaube an die Integrationsfigur und an die ausgleichende Kraft von dir und deswegen, also für unsere Hamburger Hörer, macht mit, starke Wirtschaft und dann am Ende Norbert Aust. Danke dir.
Dankeschön.
Ganz kurz in eigener Sache, unser neuester OMR-Report ist fertig und die Kollegen von mir sagen, es sei der krasseste, den wir je geschrieben haben. Inhaltlich geht es um Facebook und Instagram, wirklich für Profis, die tief einsteigen wollen. Wir haben das gemeinsam mit Experten geschrieben, aber wir haben zum Beispiel auch berichtet, wie wir Leads und Sales generieren über Instagram und Facebook. Wir haben einen Bauplan aufgeschrieben für eine Full-Funnel-Marketing-Strategie, wie wir auf diesen Plattformen Nutzerkontakte starten, um dann hinten raus Käufer zu generieren oder zu konvertieren. Also das ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr tiefer Insight in unsere Methoden, aber auch in die Methoden, die Experten woanders gesehen haben. Wer sich für die Themen interessiert, Facebook und Instagram, bitte nachschauen auf omr.com/report. Dort gibt es den Facebook und Instagram Professional Guide.